Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und ihre Folgen für die Betroffenen. Das kann belastend und retraumatisierend sein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu Hilfsangeboten.
Fire.
Es ist der 26. Januar 2021, circa 6 Uhr morgens. In Köln hat es um die 0 Grad und vor einem Einfamilienhaus fahren so früh schon Autos vor. Nicht direkt bis vor die Türe, weil die Menschen in den Autos nicht auffallen wollen. Keiner der AnwohnerInnen soll sie bemerken. Sie tragen deswegen auch keine Uniformen. An den Waffen würde man sie am Ende ja trotzdem erkennen. Oder an den dunkelblauen Schutzwesten, auf denen Polizei steht. Die Polizei soll an diesem Dienstag im Januar das Haus in Köln durchsuchen und vermutlich einen Tatverdächtigen festnehmen. Der Einsatz ist gut durchgeplant, aber trotzdem ist so eine Situation wohl auch immer etwas angespannt. Es sei nie klar, ob nicht doch etwas schief geht, heißt es von der Polizei. Man könne zwar manche Risiken im Vorfeld ausschließen. Hat der Beschuldigte einen Kampfhund? Nein. Ist er der Polizei schon früher mal als gewalttätig aufgefallen? Nein. Aber er könnte eben doch genau jetzt Widerstand leisten. Er könnte eine Waffe haben, von der die BeamtInnen nichts wissen. Bei diesem Einsatz sind in jedem Fall auch noch Spezialkräfte dabei, in voller Montur. Am Ende sind ungefähr 20 Personen bei dem Einfamilienhaus und warten. Es ist ein großer Einsatz, größer als viele andere. Und er ist auch sonst eher ungewöhnlich. Die BeamtInnen vermuten in dem Haus nämlich keine Sprengsätze, keine Drogen oder politischen Manifeste. Sie wollen einen Mann festnehmen mit seinem Computer, mit seinem Smartphone, mit Speicherkarten so groß wie Fingernägel. Und darauf vermuten die ErmittlerInnen massenhaft Missbrauchsdarstellungen von Kindern. Der Mann, vor dessen Haus sie jetzt stehen, ist ein mutmaßlicher Pädokrimineller. Und der Einsatz gegen ihn ist einer, wie er in Deutschland noch nicht oft vorgekommen ist. Zur genau gleichen Zeit warten nämlich im ganzen Land mehr als 1000 weitere Einsatzkräfte vor den Wohnräumen und auch den Büros von 66 Tatverdächtigen. Dieser Einsatz Ende Januar 2021 wirft völlig neue Dimensionen auf. Er zeigt, welchen Stellenwert der Kampf gegen Pädokriminelle bei der Polizei inzwischen hat. Ausgehend von den Behörden in Nordrhein-Westfalen. Denn, das muss man dazu sagen, das war nicht immer so. Und wie es dazu gekommen ist, darum geht es in dieser ersten Folge von Vor aller Augen. Ein Fire Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Ein Podcast über sexuelle Gewalt an Kindern und wie sie sich bekämpfen lässt. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb. Ich gebe zu, das hier ist kein leichtes Thema, keine leichte Podcast-Serie. Es war auch keine leichte Recherche, die mich manchmal auch echt belastet hat. Ich arbeite im Audio-Team der SZ und als Journalist setzt man sich ja eigentlich oft mit schlimmen Dingen auseinander, mit Katastrophen und tragischen Geschichten. Aber hier ist es zum Teil nochmal eine Spur schwerer. Keine Sorge, ich werde in den kommenden Folgen deswegen sicher auch nicht andauernd und viele Details zu einzelnen Missbrauchsfällen erzählen, aber einzelne eben doch, weil sie nötig sind, um das Problem zu verstehen. Die Strukturen hinter einzelnen Fällen. Alles in allem ist es nämlich unglaublich wichtig, über sexuelle Gewalt an Kindern zu reden, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen machen wir eben trotzdem diese Serie hier. Gerade in den vergangenen Jahren wurden ja sehr viele, teils sehr große Fälle aufgedeckt, in Bergisch Gladbach oder in Münster. Im Darknet ist ein Schlag gegen die riesige Plattform Boys Town gelungen, wo massenhaft Missbrauchsdarstellungen geteilt wurden. Und die Liste könnte jetzt auch noch lange weitergehen. Alleine letztes Jahr wurden in Deutschland mehr als 14.500 aktive Missbrauchstaten erfasst. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Oft waren dann viele Menschen sehr überrascht, oder es hat zumindest so gewirkt. Mit sowas hätte man nicht rechnen können. Manches wird als Einzelfall abgetan und dann wieder vergessen. Weil es immer noch oft ein Tabu ist, über sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu sprechen. Dabei geht es hier um Opfer, die besonders schutzbefohlen sind. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir gerade da wegschauen? Weil die Sache ist ja die: All diese Vorfälle, die ich gerade genannt habe, zeigen, dass man etwas gegen Missbrauch tun kann. Und zwar dann, wenn man das Tabu aufbricht, wenn man das Problem erkennt und beim Namen nennt. Und zwar in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Und das bringt uns jetzt wieder zurück zum Fall in Köln, zu dieser Razzia. Und zu den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen, die seit kurzem eben sehr genau hinschauen.
Ja. Soll ich so weit wegbleiben oder näher ran? Oder?
Ja, ideal sind so zwei Handbreit, aber so genau.
Das ist Michael Esser, Kriminaldirektor in Köln. Also im größten Polizeipräsidium im größten Bundesland von Deutschland. Er hat bei der Großrazzia im Januar den Einsatz der Polizei geleitet. Und polizeiintern hatte dieser Tag sogar einen griffigen Titel. Action Day.
Das heißt, wir haben dann hier in der Regel um 4 Uhr angefangen, um dann so um 5 Uhr so eine erste Videokonferenz mit allen Bundesländern dann eben durchzuführen. Wie weit ist die Einsatzvorbereitung? Ist alles nach Plan verlaufen? Sei der Start klar?
Esser ist Mitte 50, hat graue Haare und wirkt so, als ob ihn kaum etwas aus der Ruhe bringt. Und das ist vielleicht auch sehr gut so. In seiner Position muss er oft spontan und schnell auf neue Vorfälle reagieren. Unseren ersten Interviewtermin müssen wir zum Beispiel kurzfristig verschieben, weil Esser die ganze Nacht einen Einsatz leiten muss. Und beim zweiten Termin muss er dann ganz schnell wieder los zu einer Lagebesprechung. Was er uns aber überhaupt nicht merken lässt, während er seelenruhig vom Action Day erzählt.
Dass die Täter bundesweit aktiv waren, das wussten wir. Und wir haben dann die anderen Bundesländer um Amtshilfe einfach gebeten, um dann autark in ihrem Bundesland mit eigenen Kräften die Fälle dann auch abzuarbeiten.
Es geht eben um 66 Tatverdächtige. Das sind bis auf 2 alles Männer. Sie sollen über einen weit verbreiteten Messenger-Dienst miteinander gechattet haben, sagt Esser. Und dabei Missbrauchsdarstellungen von Kindern ausgetauscht haben. Oder Kinderpornografie, wie es in offiziellen Mitteilungen heißt, weil das der Begriff ist, der auch im Gesetz steht. Wir wollen ihn in dieser Serie aber eher vermeiden, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, weil er verharmlost, was auf den Bildern und Videos wirklich zu sehen ist. Pornografie, das würde ja andeuten, dass es irgendwie normale sexuelle Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen geben kann. Dabei handelt es sich aber immer um ein Verbrechen, immer um sexuelle Gewalt. Und sowohl der Besitz als auch die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen sind in Deutschland verboten. Es drohen Geld- und Freiheitsstrafen. Und Michael Essers Einheit war in den vergangenen Jahren sehr gut darin, Täter aufzuspüren. Dabei werden in einem ersten Schritt die zentralen Indizien, zum Beispiel Chatverläufe, zusammengetragen und dann eine Liste mit Verdächtigen erarbeitet.
Es gibt bestimmte Abkürzungen, die immer mal wieder verwendet werden, die szenetypisch sind, die auch unseren Auswertern aus anderen Verfahren bekannt sind. Aber auffällig in unseren Verfahren ist, dass da sehr offen und hemmungslos über den Missbrauch auch geredet wird. Also es wird tatsächlich das brutale Vorgehen angesprochen, aufgeschrieben oder in Sprachnachrichten dann eben auch beschrieben. Und jetzt ist da immer mal wieder die Frage in der Bewertung, sind das Fantasien oder sind das reale Darstellungen?
In manchen Chats tauschen sich die Verdächtigten wohl darüber aus, wie alt die Kinder sein sollten, welche Orte sich für Missbrauch eignen, wie man die Taten vor der eigenen Familie geheim hält. Bei den Chats, um die es am Action Day geht, gibt es aber zumindest keine Hinweise auf aktiven, laufenden Missbrauch, sagt Esser. Noch vor dem Einsatz muss er damals für jedes Bundesland einen fixen Ansprechpartner organisieren.
Der war mir dann für den Einsatztag unterstellt. Er hat eine klare Auftragslage bekommen. Er hat die Objekte aufklären müssen und dann auch den Zugriff organisieren müssen.
Objekte aufklären. Damit meint Esser, dass jeder Einsatzort im Vorfeld möglichst gut ausgekundschaftet werden muss. Wie viele Räume hat eine Wohnung wohl? Oder ein Haus? Gibt es einen Keller? Eine Garage? Wann gehen Tatverdächtige in der Regel? Wann kommen sie? Wohnen da andere Menschen, eine Ehefrau, Kinder, ein Mitbewohner? An manchen Orten gibt es für die verdächtigen Personen auch mehr Möglichkeiten zu fliehen. Da müssen dann zum Beispiel auch mehr PolizistInnen eingesetzt werden oder auch Spezialkräfte. Das entscheidet jede lokale Polizei im Prinzip alleine. Esser gibt aber Leitlinien vor.
Und wir haben hier von Köln aus so die Rahmenbedingungen gesetzt. Wann ist die Zugriffszeit? Was sind die Einsatzziele, die erreicht werden sollen? Wie geht man mit den Asservaten um? Wer macht nachher die Vorgangsbearbeitung?
Die Zugriffszeit selbst, die Esser da anspricht, variiert dabei von Ort zu Ort. Es gibt eigentlich eher ein Zeitfenster, in dem jeder Einsatz beginnen soll. Je nachdem, wie es vor Ort dann am besten passt. Oft, das hat uns ein anderer Polizist gesagt, ist es taktisch auch besser abzuwarten, bis ein Tatverdächtiger selbst aus der Wohnung kommt. Oder er öffnet die Türe selbst, wenn ein Polizist in Zivil klingelt. Dann muss man am Ende auch keine Türe einrammen. Und im Idealfall hat er zum Beispiel sein Smartphone in der Hand, auf dem bei Pädokriminellen oft wichtige Beweise sind.
Dann hilft es mir nicht weiter, wenn ich um 6 Uhr eine leere Wohnung antreffe. Und das Haupthandy ist unterwegs.
Und der Computer runtergefahren.
Genau.
Esser kommt am Einsatztag selbst, also gegen 4 Uhr morgens, ins Polizeipräsidium. Er bereitet sich nochmal inhaltlich vor, bekommt letzte Informationen seiner MitarbeiterInnen. Um 5 gibt es die erste Telefonkonferenz mit den Bundesländern. Bei der Razzia in Köln vom Anfang der Folge warten die PolizistInnen ab da wohl circa 2 Stunden. Gegen 8 Uhr geht dann die Türe auf. Der Tatverdächtige kommt raus und will zur Arbeit. Er ahnt offenbar nichts von dem Einsatz gegen ihn und seine Chatbekannten. So wurde uns das erzählt. Er hat eine Smartwatch an der Hand und sogar 2 Smartphones dabei. Die BeamtInnen fixieren den Mann sofort, damit er niemand anderen aus der Chatgruppe vorwarnen kann. Und bald darauf wird vermutlich auch schon an Michael Esser und die Zentrale zurückgefunkt. Zugriff gut gegangen.
Ja, es kann immer was schief gehen und die große Sorge ist immer, dass Menschen verletzt werden, dass bei einem Zugriff irgendwie was schief geht. Das kann im Worst-Case-Fall bis hin zu einem Schusswaffengebrauch führen. Von daher sind wir immer froh, wenn so ein Zugriff so abgeschlossen ist und die erste Rückmeldung kommt, Person angetroffen, keiner verletzt. Das ist so ein beruhigendes Moment dann immer, auch für mich als verantwortlichen Polizeiführer.
In Bayern nehmen die ErmittlerInnen an dem Tag an einem Ort tatsächlich einen 13-jährigen Jungen in Obhut, den sie dort nicht erwartet hatten. An einem weiteren Ort werden Sextoys gefunden und Kinderspielzeuge, obwohl dort gar keine Kinder wohnen. In Rheinland-Pfalz stellen sie 2 scharfe Pistolen und einen Revolver mit Munition sicher. Ein Beschuldigter versucht zu fliehen. Im Raum Köln wird der Tatverdächtige, von dem wir hier schon mehr erzählt haben, erst über seine Rechte aufgeklärt und darüber, was man ihm vorwirft. Dann wird sein Haus durchsucht, Zimmer für Zimmer. So systematisch, wie das eben geht. Als die PolizistInnen in das Haus reingehen, sind sie damals nämlich wohl eher überrascht. Sie kennen das Haus ja von außen, kennen den Grundriss, haben eine Vorstellung vom Aufbau. Drinnen ist es dann aber doch recht chaotisch. Der Tatverdächtige soll ein Messi gewesen sein, sagt uns ein Polizist, der dabei war. Die Polizei findet auf den digitalen Geräten einschlägige Apps und gesicherte Ordner mit Missbrauchsvideos und Bildern. Und außerdem im Haus selbst und am Arbeitsplatz, Zitat, locker 500 Datenträger. Moderne, kleine Speicherkarten, aber auch alte CD-ROMs. Und gerade so Speicherkarten können echt schwer zu finden sein. Deshalb sind an dem Action Day auch 8 Datenspeicherspürhunde im Einsatz. Das sind Hunde, die tatsächlich darauf trainiert werden, nach bestimmten Chemikalien zu schnuppern, die in Datenspeichermedien verarbeitet werden. Also in USB-Sticks, Festplatten oder SIM-Karten. Von diesen Hunden gibt es nicht viele in Deutschland. Dabei können sie sehr hilfreich sein.
Wenn Sie sich eine normale Wohnung vorstellen und die Größe eines USB-Sticks oder einer SD-Karte, im großen Daumennagel große Speicherkarte mit einigen 100 Gigabyte Speicherplatz, wo viel Beweisrelevantes drin sein kann, die können Sie in der Wohnung ja verstecken. Mit viel Fantasie finden Sie auch bessere Verstecke, die nicht trivial zu finden sind. Da ist die zusätzliche Möglichkeit, auf eben einen Spürhund sich zu verlassen, sicher hilfreich.
Das sagt Markus Hartmann. Er ist Oberstaatsanwalt und leitet die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, die ich ab jetzt immer als ZAK abkürzen werde. Neben Michael Esser von der Polizei ist Markus Hartmann der zweite Verantwortliche am Action Day im Januar 2021. Die beiden haben sich das Einsatzformat für die Verfolgung von Pädokriminellen zusammen ausgedacht. Hartmann ist dafür zuständig, dass an dem Tag alles juristisch korrekt abläuft. Er muss dafür sorgen, dass es für jedes Haus, für jede Wohnung, einen Durchsuchungsbefehl gibt. Ohne den gibt es keinen Zugriff.
Denn aus unserer Sicht ist natürlich immer wichtig, wir wollen die Beweismittel am Ende auch verwerten können. Und wenn wir juristisch nicht haltbare Dinge produzieren, haben wir am Ende möglicherweise ein Beweismittel, dürfen es aber gerichtlich nicht verwerten und sind damit in der Lage, möglicherweise eine Straftat nicht beweisen, nicht anklagen zu können. Deswegen ist da schon sehr viel Sorgfalt erforderlich.
Hartmann ist wie Esser ein recht nüchterner Typ, aber selbstbewusst. Beim Interview schenkt er uns Kaffee in Tassen aus, auf denen das Logo der ZAK gedruckt ist. Wie man sich das so aus US-Polizeifilmen vielleicht vorstellt. Nur dass die Tassen selbst online designt sind von einem Mitarbeiter. Daran sieht man schon ein wenig, wie die Leiter auch ihre Einheiten sehen. Und die ZAK ist in den letzten Jahren ja auch stark gewachsen. Sie bekommt viel Geld. So ein Action Day ist natürlich auch ziemlich viel Aufwand.
Das sieht dann im Regelfall so aus, dass eine Mehrzahl von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten hier in Bereitschaft sitzt, jedes einzelne Durchsuchungsobjekt mitverfolgt und den polizeilichen Kollegen, die vor Ort sind und die Durchsuchung selber machen, mit Rat und Tat zur Seite steht.
Dabei geht es zum Beispiel darum, auftretende Rechtsfragen zu klären. Darf ich dieses Handy mitnehmen? Soll ich diesen Computer mitnehmen? Solche Fragen kommen öfter mal auf. Zum Beispiel, wenn der Mitbewohner eines Tatverdächtigen einen eigenen Computer hat. Wurde der wirklich nur vom Mitbewohner genutzt? Oder ein noch wichtigeres Szenario, die Polizei vor Ort, die ja eigentlich alles schon im Vorfeld genau betrachtet hat, stellt auf einmal fest, Mist, der Beschuldigte hat ja eine zweite Garage, die wir gar nicht kannten.
Dann müssten Sie aus kriminalistischer Sicht natürlich auch gucken, ob in der Garage möglicherweise Beweismittel sind, wenn Sie dafür entsprechende Hinweise haben. Das ist aber eine andere Örtlichkeit im Regelfall. Die ist von dem ursprünglichen Durchsuchungsbeschluss nicht erfasst. Sie brauchen also einen Beschluss für die neue Anschrift der Garage.
So einen neuen Beschluss muss die ZAK dann bei einem Ermittlungsrichter beantragen, der das natürlich kritisch prüft. Gibt es wirklich genug Anhaltspunkte, dass dieser Raum auch noch durchsucht werden muss? Dass jenes Handy aus der WG doch mitgenommen werden darf? Ständig werden neue solcher Beschlüsse nötig.
Das ist tatsächlich Dauergeklingel. Also in der heißen Durchsuchungsphase haben Sie nicht die Situation, dass Sie jetzt da sitzen und dann warten, weil Sie gerade nichts Besseres zu tun haben. Und das ist tatsächlich, wie man sich das ein bisschen, ja, wie man sich aus einem etwas besseren Hollywood-Film vorstellt, das trifft auch hier sicher zu.
Dabei sind die Fundorte von relevanten Gegenständen, die als Beweismittel dienen könnten, von sogenannten Asservaten, tatsächlich recht banal. Mitten im Alltag, wenn man so will. Oder wie Hartmann sagt,
das ist im Regelfall dann im sozialen Nahbereich. Es kann der Wohnung im Keller auf dem Dachboden sein, aber eben so, dass es zugänglich ist.
Selbst Männer, die ganze Tauschbörsen für Missbrauchsdarstellungen betreiben, sagt Hartmann, machen das genau da, wo sie sonst Fernsehen, Abendessen, Heimwerken oder was auch immer. Sie fahren dafür nicht extra in eine zweite Wohnung, von der niemand etwas weiß oder so.
Weil das ist ja für die betreffenden Alltagsgeschäft. Sie wollen ja auch nicht erst zwei Wohnungen weitergehen, um eine Administrationsarbeit zu nehmen. Ganz oft wird ja auch sehr viel zeitlicher Aufwand in den Betrieb solcher Plattformen investiert.
Der Einsatz beim Action Day dauert viele Stunden lang. Polizei und Staatsanwaltschaft sind im ständigen Austausch. Alleine das Haus im Großraum Köln wird von 8 bis 17 Uhr akribisch durchsucht. Insgesamt werden an dem Tag in ganz Deutschland 2.900 digitale Datenträger festgestellt, mit einem Speichervolumen von 40 Terabyte. Darunter sind mehr als 170 Mobiltelefone. Es ist ein sehr langer Tag für alle, aber ein erfolgreicher. Und das nicht nur wegen der beschlagnahmten Beweismittel.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei hier im Kölner Polizeipräsidium.
Wir möchten Sie heute zu den. Während am Action Day an einzelnen Orten noch Durchsuchungen laufen, geben Hartmann und Esser um 14 Uhr zusammen eine erste Pressekonferenz.
Ich übergebe nun an Herrn Esser für die Darstellung des Einsatzes aus polizeilicher Sicht.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite noch. Ich möchte jetzt über den Polizei.
Esser, der an dem Tag der Ermittlungsleiter ist, trägt ein paar vorläufige Zahlen vor. Er erzählt ein paar Szenen vom Tag nach. Zum Beispiel, dass an einem Objekt, wie er sagt, zeitweise drei Datenspeicherspürhunde gleichzeitig im Einsatz waren, weil der Ort sehr groß und die Verstecke kreativ waren.
Das insgesamt zeigt mir, dass wir auch bei dieser Einsatzform wieder die richtigen Täter identifizieren konnten und dann auch angehen konnten.
Und dann, noch bevor Hartmann sprechen kann, kommt Esser zu einem Teil seines Statements, der nochmal heraussticht. Er liest ihn direkt ab. Und das ist kein Zufall. Er richtet sich natürlich erstmal an die zuhörenden JournalistInnen, aber sein Statement hat noch eine ganz andere Zielgruppe.
Eines muss jedem klar sein, derjenige, der sich kinderpornografisches Material aus dem Netz herunterlädt, der ist dafür verantwortlich, dass auch irgendwo ein Kind missbraucht worden ist, um dieses Material auch herstellen zu können. Und wir setzen alles daran, auch wenn er sich hinter Nicknames und Fantasiedaten versteckt, ihn zu identifizieren.
Die Täter sollen wissen, dass die Polizei alle Register ziehe, sagt Esser. Und das ist ein Punkt bei der Pressekonferenz, der für mich nochmal sehr deutlich macht, dass die gefundenen Datenträger, die Smartphones, die Computer, zwar alle ein ganz wichtiges Ergebnis des Action Days waren, dass die Großrazzia aber eben noch ein zweites Ziel hatte. Das heißt, Öffentlichkeit.
Wir als Polizei Köln werden den Kampf gegen Pädokriminelle nicht aufgeben. Wir setzen weiterhin die kleinen Puzzleteile aneinander, um diejenigen, die Kindern schlimmes Leid antun, aus der Anonymität der Chats im Internet herauszuholen.
Keiner soll sich sicher fühlen. Das soll der Action Day zeigen. Das bestätigen Esser und Hartmann uns auch im Interview. Hartmann sagt, klar, sie machen so einen Einsatz, um eine große Gruppe auf einmal auszuheben, ohne dass deren Mitglieder sich gegenseitig warnen können.
Aber auch, muss man auch deutlich machen, wegen der präventiven Wirkung. Wir hoffen eben doch, dass es noch eine Reihe von Personen gibt, die wir durch die wahrnehmbare Strafverfolgung auch anhalten können, über das eigene Tun so zu reflektieren, dass sie vielleicht nicht auf der nächsten Plattform eben sich auch an solchen Unterhaltungen beteiligen.
Und das scheint zumindest zum Teil zu funktionieren. Michael Esser erzählt uns, dass die Großrazzia Thema in der Szene ist. Das würden Ermittlungen aus den Wochen danach ergeben. Und weil das Medieninteresse so groß war, glaubt er, dass das wohl auch außerhalb der Szene eine Signalwirkung hatte. Wer plötzlich in Zeitungen von so vielen Einsatzorten an nur einem Tag liest, hält solche Straftaten vielleicht auch bei sich im Umfeld für möglich. Er oder sie schauen vielleicht genauer hin, im Freundeskreis, auf der Arbeit, in der eigenen Familie. Und bei der Masse an Fällen, die inzwischen aufgedeckt wurden, scheint es wirklich so, als ob jeder und jede von uns im Umfeld jemanden kennen müsste.
Ich kann jetzt keinen Tätertypus so aus polizeilicher Sicht herausarbeiten. Wir haben durch die Bank alle gesellschaftlichen Schichten dabei gehabt. Wir haben Arme, wir haben Reiche, wir haben, intellektuell eher niedriges Niveau. Wir haben aber auch Studierte dabei gehabt, vom Arbeitslosen bis zum gut situierten Angestellten bis zum Selbstständigen ist alles dabei gewesen.
Esser und Hartmann, die den Großeinsatz leiten, organisieren ihn also ganz bewusst auch als Medienereignis. Und das mit Erfolg. Dieser Action Day zeigt mit einem Schlag, wie weit verbreitet Missbrauchsdarstellungen von Kindern in Deutschland sind. Dass diese Straftaten mitten in der Gesellschaft stattfinden, wie es dann oft heißt. Und die Großrazzia zeigt auch, dass Polizei und Staatsanwaltschaft in NRW inzwischen bereit sind, Mittel und personelle Ressourcen aus ganz anderen Bereichen zu nutzen, um Täter zu ermitteln.
Also solche Großrazzien, wie kennt man ja sonst vom Bereich organisierte Kriminalität.
Das sagt meine SZ-Kollegin Jana Stegemann, die in dieser Serie öfter zu hören sein wird.
Ich kann mich nur erinnern, in NRW gab es vor einigen Monaten auch mal eine riesige Razzia. Da ging es eben um die italienische Mafia. Das ging auch über mehrere Bundesländer und sogar auch über mehrere Länder. Aber das ist die gleiche Organisationsstruktur mittlerweile.
Mit Jana war ich auf Recherche- und Interviewterminen und habe mit ihr auch hier im Studio über viele Aspekte dieser Serie gesprochen. Jana ist nämlich seit Herbst 2018 Landeskorrespondentin der SZ in NRW. Das heißt, sie kennt sich mit den Fällen, um die es hier im Podcast gehen wird, so gut aus wie wenig andere und auch mit den Ermittlungen dazu, obwohl sie 2018 eigentlich etwas ganz anderes vorhatte.
Ich hatte in meinem Bewerbungsgespräch damals gesagt, ich möchte NRW auch mal anders darstellen, als es oft dargestellt wird in den meisten Medien, nämlich als armes Bundesland, in dem viel schlimme Sachen passieren. Und deswegen habe ich damals im Bewerbungsgespräch mit der damaligen Chefredakteurin und dem Politikchef gesagt, ich schreibe euch Politik, aber ich schreibe euch auch bunte Geschichten, leichte Geschichten aus NRW. Und ja, das konnte ich dann nicht so einhalten.
Das merkt Jana recht schnell. Einer ihrer ersten großen Einsätze als Reporterin ist im Hambacher Forst, dem besetzten Wald dort. Und kurz danach kommt das.
Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Das ist die Tagesschau vom 15. Oktober 2018. An dem Tag wirft ein Mann einen Molotow-Cocktail in einen McDonald's am Kölner Hauptbahnhof. In der Apotheke direkt daneben nimmt er eine Frau als Geisel.
Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Nachmittag eine Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof beendet. Der mutmaßliche Täter wurde.
Der Zugverkehr rund um Köln war komplett eingestellt. Der Bahnhof war großflächig abgesperrt. Die wussten wohl sehr schnell, dass es nur ein Täter ist. Und dann, als er dann gedroht hat, die Frau, als er die schon mit Benzin übergossen hatte und gedroht hat, sie anzuzünden, haben sie ihm dann in den Kopf geschossen.
Das wirkt vielleicht wie ein Vorfall, der weit weg ist von unserem Thema hier. Aber er hat doch mehr mit der neuen Polizeiarbeit im Bereich des Kindesmissbrauchs zu tun, als man erst vielleicht glaubt. Denn genau da ist nicht nur Jana vor Ort, sondern auch Michael Esser.
Michael Esser leitet damals den Einsatz. Er ist damals bei der Polizei in Köln Leiter Staatsschutz. Also er macht die ganzen ganz großen Dinger, kann man sagen. Er hat Monate zuvor den Rizinfund in Köln, den Einsatz zum Rizinfund in Köln geleitet, wo ein Mann eine gigantische Biobombe bauen wollte. Auch ein einmaliger Vorgang in Deutschland. Und wenige Monate später eben leitet Esser dann auch den Einsatz in Köln am Hauptbahnhof. Und er ist auch derjenige, der ab dem Moment, wo dann klar ist, der Geiselnehmer hat schon die Frau in der Apotheke überschüttet mit Benzin und droht sie anzuzünden, entscheidet Zugriff.
Dieser Zugriff passiert damals eben so schnell wie möglich.
Das Prinzip der polizeilichen Arbeit ist in diesen Fällen die Gefahrenabwehr. Das heißt, da geht es immer darum, Leib und Leben zu retten, Unschuldige zu retten, die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren und dafür alles zu tun. Und alles andere stellt man hinten an. Also man nimmt in solchen Fällen natürlich in Kauf, dass Täter, Tatverdächtige sterben. Aber geht ja nicht anders, weil man kann auch nicht zusehen, wie ein Mann eine Frau in der Apotheke anzündet.
Für die Gefahrenabwehr nimmt Michael Esser damals außerdem in Kauf, dass mögliche Spuren verwischt werden, dass es am Ende vielleicht keinen Prozess gegen einen Täter gibt. Aber die Geisel muss befreit werden. Und genau dieses Prinzip, die Gefahrenabwehr, die wendet Esser jetzt eben auch in anderen Fällen an. Und zwar, wenn es um sexuelle Gewalt an Kindern geht.
Die Polizei hat jetzt das oberste Ziel, wir müssen die Kinder aus den Fängen ihrer Peiniger befreien. Wir müssen die Kinder retten. Wir müssen verhindern, dass Kinder weiter gequält und vergewaltigt werden. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch in NRW ist jetzt auf einer Stufe mit der Terrorbekämpfung. Also da sieht man jetzt schon, wie hoch das mittlerweile angesiedelt ist. Und das bedeutet konkret, dass eben die Polizei alle Maßnahmen treffen kann, die sie auch in Terrorfällen treffen kann.
Die ErmittlerInnen nehmen dafür also auch in Kauf, dass vielleicht mal Beweise vor Gericht am Ende nicht verwendet werden dürfen, weil sie zu schnell wo reingegangen sind. Oder dass ein Mittäter vielleicht davonkommt, weil er durch den Einsatz beim Haupttäter gewarnt ist. Aber das ist alles erstmal egal.
Und das unterscheidet sich schon sehr von dem, wie es jahrelang, jahrzehntelang bei der Polizei gemacht worden ist. Da ist es jetzt nicht so gewesen, dass irgendwie Leute von aktivem Missbrauch wussten und sich erstmal zurückgelehnt haben und 3 Wochen in Urlaub gefahren sind. Aber es wurde halt nicht mit diesem Nachdruck ermittelt. Es lagen Fälle viel länger. Es wurde auch nicht so genau hingeschaut. Es gab sehr wenig Personal für diesen Deliktbereich. Und das ist jetzt ganz anders.
Jetzt ist es sehr leicht möglich, Spezialeinsatzkommandos für Einsätze gegen sexuelle Gewalt an Kindern zu bekommen. Oder einen Helikopter.
Das finde ich ist immer ein gutes Beispiel, weil manchmal ist es ja so, wenn große Datenmengen verschickt werden müssen an andere Staatsanwaltschaften, an andere Ermittlungsbehörden, dann dauert das. Und es ist auch nicht so einfach, eben diese sensiblen Daten, eben diese riesigen Datenmengen zu verschicken. Ist auch nicht so sicher. Und da macht die Polizei jetzt manchmal einfach kurz einen Prozess und fliegt eben ein wichtige Beweismittel, zum Beispiel von Köln dann nach Passau oder so. Damit eben mit einem Hubschrauber. Und das ist die schnellste Art, also es ist die schnellste Möglichkeit, diese Beweismittel dahin zu bekommen. Ist natürlich auch nicht günstig, klar. Aber in solchen Fällen rechtfertigt es den Einsatz des Polizeihubschraubers. Und das hätte man noch vor einigen Jahren so natürlich nicht gemacht.
Alles soll also so schnell wie möglich gehen, wenn Kinder akut in Gefahr sind. Und neu ist auch, wie diese Hinweise verknüpft werden. Das hat Jana vorhin ja schon angedeutet. Ein Großeinsatz gegen die Mafia zeigt, dass die Polizei hier von einer großen, organisierten, vernetzten Gruppe ausgeht, gegen die sie mit einem Mal vorgehen muss. Die Action Days gegen Männer, die Missbrauchsabbildungen besitzen und verbreiten, die zeigen, dass die Polizei ähnliche Strukturen jetzt auch in diesem Bereich sieht.
Man muss sich das überlegen, in diesen Chatgruppen sind teilweise bis zu 1800 andere Männer, Frauen, wie auch immer, und die werden dann vielleicht auch gewarnt. Und das will man ja verhindern. Also man kann das schon mittlerweile vergleichen mit der organisierten Kriminalität. Also auch da geht es ja darum, dass irgendwelche Leute sich andere Leute nicht warnen sollen, dass gerade ein Zugriff stattfindet. Und genau so läuft es jetzt auch in dem Fall.
Und man muss sagen, das zeigt Wirkung. Am Ende des Action Day im Januar 2021 stehen ja 66 Beschuldigte. Die Polizei nimmt 2.900 digitale Datenträger mit. Davor hat es schon einmal so eine Großrazzia gegeben, gegen 50 Beschuldigte, bei der die Polizei rund 2.000 Asservate mitnimmt. Inzwischen hat alleine die Polizei Köln in nicht einmal 2 Jahren und nur im Tatkomplex Bergisch Gladbach, über den wir später länger sprechen werden, mehr als 65 Kinder aus akutem Missbrauch befreit. Trotzdem, das sagen viele ErmittlerInnen, mit denen Jana gesprochen hat, ist das nur die Spitze des Eisbergs. Viele sagen an irgendeinem Punkt in den Gesprächen, während wir hier gerade sprechen, wird irgendwo in Deutschland ein Kind missbraucht.
Ja, das ist so das, was einem Ermittler immer sagen und was man sich auch klar machen muss. Auch während wir hier sitzen und reden, werden leider in Deutschland Kinder missbraucht werden. Aber es hilft ja trotzdem nichts. Wir müssen darüber reden. Wir müssen versuchen, jedes Kind zu schützen. Ja.
Die Behörden in NRW haben also umgedacht. Sie haben das Thema der sexuellen Gewalt an Kindern komplett neu betrachtet, neu einsortiert. Sie haben neue Mittel bekommen und neue Prozesse aufgesetzt. Und je mehr sie gemacht haben, umso mehr Fälle haben sie auch gefunden. Und umso größer ist die Aufmerksamkeit geworden. Und das ist genau die Aufmerksamkeit, für die viele Menschen, das muss ich an der Stelle dazu sagen, schon lange kämpfen, die schon lange viel Arbeit in Prävention stecken, die aufklären und Hilfsangebote schaffen. Sexuelle Gewalt gegen Kinder gibt es eben schon immer in Deutschland. Die Täter waren schon immer da, schon vor dem Internet. Und natürlich auch außerhalb von NRW, wo seit 2019 einfach nur besonders viel gefunden wird, weil viel ermittelt wird. Sexuelle Gewalt passiert auch in Familien, Sportvereinen und an Schulen. Dazu kommen wir in dieser Serie noch. Aber wir wollen die Fälle von NRW trotzdem als Ausgangspunkt nutzen, weil das ja für viele so ein Startpunkt sein könnte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und weil bei diesen Fällen viele Aspekte zusammenkommen, die wichtige Fragen nahelegen und Probleme aufzeigen. Wir wollen herausfinden, wie wertvoll die neue Polizeiarbeit alleine ist, wie es Betroffenen Jahre später geht und was Behörden und auch Einzelne tun können, um Kinder besser zu schützen. Wir haben dafür mit Betroffenen gesprochen, mit ErmittlerInnen, mit Menschen, die keine Täter werden wollen und deshalb in Therapie sind, mit Anwälten und Politikern. Dafür müssen wir aber zuerst zurückgehen, zu einem ganz konkreten Fall. Denn diese ganzen Einsätze, die Revolution in der Polizeiarbeit, wie es später heißen wird, hätte es ohne diesen einen Fall nicht gegeben. Der hat nämlich erst deutlich gemacht, wie viele Mechanismen zum Schutz von Kindern versagen können. Und wir fahren dafür nach Ostwestfalen-Lippe. Genauer gesagt, nach Lüchte.
Er hat das total ausgenutzt, dass alle ihm vertraut haben, dass alle seine Mutter noch kannten, dass alle wussten, bei denen es ist wird ein netter Abend, ist ein gutes Gefühl, warum sollte man ihm nicht vertrauen? Er war schon immer da.
Vor aller Augen ist ein FIO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn ihr jetzt Hilfe sucht oder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu dem Thema, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Es gibt dort zum Beispiel auch die Nummer für das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist bundesweit erreichbar, kostet nichts und ist total anonym. Da können sich Betroffene von sexueller Gewalt melden, Angehörige und eigentlich jeder und jede, der oder die Rat braucht. Die Nummer ist 0800 22 55 530. Redaktion dieses Podcasts hatten Marisa Gierlinger, Jana Stegemann und ich, Vincent Vitus Leitgeb. Mitarbeit in dieser Folge: Viktoria Marciniak. Produktion und Regie: Carlo Sarski. Sounddesign: Bonnie Stoev. Redaktion: Fayo, Isabel Lübert-Rhein, Johanna Bowman und Tristan Lehmann. Gesamtleitung: Fayo, Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld.